Natürlich hat sich im Lauf der Kirchengeschichte eine Menge Unrat und an Hypotheken angesammelt. Und der Papst hat ja auch in einem Art Schuldbekenntnis auf einige Defizite und Fehler hingewiesen. Die sind überhaupt nicht zu leugnen. Die Kirche ist eben auch eine Versammlung von Menschen, nicht nur von Heiligen, die eben fehlbar sind, und da passieren in der Geschichte Dinge, die wir nachträglich sehr bedauern. Aber dieser pauschale Vorwurf, die Kirche habe versagt, ist also historisch überhaupt nicht haltbar und ernstzunehmende.
Gibt es Beispiele, die dagegen sprechen, zum Beispiel?
Ja, ich meine natürlich, wenn man nachträglich die Dinge betrachtet, fällt einem immer auf, was man hätte früher besser machen können. Im Nachhinein ist man immer klüger. Aber wenn Sie mal sehen, was wäre eigentlich gewesen? Das ist eine hypothetische Frage, die man schwierig nur stellen kann. Aber die Kirche hat in vielen Dingen, was zum Beispiel die Sklaverei betrifft, die Sie angesprochen haben, doch wesentlich dazu beigetragen, dass dieses unmenschliche System humanisiert wurde und dann später ganz abgeschafft wurde, und das also im Laufe der Zeit im Mittelalter und dann vor allem mit der Kolonialzeit fing das an, dass die Kirche sich sehr, sehr intensiv um die Freilassung von Sklaven bzw. darum gekümmert hat, dass überhaupt die Sklaverei abgeschafft wurde.
Welcher also, Papst war das zum Beispiel?
Das war Paul III., Eugen IV., das war so im 15., im 16. Jahrhundert. Dort haben die Päpste schon ganz entschieden Widerstand geleistet, also gegenüber bestimmten Praktiken von Kolonisatoren, die also hier die Sklaverei wieder neu etabliert haben.
Ja, eine kurze Frage, wie sah diese Art des Widerstandes des Papstes aus?
Ja, was ist da, da können Sie fragen, wie der Stalin. Wie viele Divisionen hat der Papst? Natürlich hat er hier keine weltliche Macht investieren können. Die Zeit der Macht der Päpste war damals schon vorbei. Also, und die geistige Macht blieb eigentlich nur übrig. Also beschwörende Appelle, doch bitte es nicht zu tun. Auch indirekt Androhungen, man könne die Exkommunikation riskieren, wenn man hier Indianer enteignet, umsiedelt und so weiter. Also wenn man hier diese elementaren Rechte auf Eigentum und auf Heimat missachten würde. Also damit sind ja praktisch diese Rechte hier schon grundgelegt worden, bevor man später so diese Menschenrechtskataloge weiter entfaltet. Mhm. Oder entwickelt hat in der Französischen Revolution.
Wie wurden diese Appelle in der Kirche weitergeleitet, wo es noch nicht die modernen Medien, Massenmedien gab?
Ja, nun war das System der Informationen also hauptsächlich innerhalb des Klerus und der Mission sehr deutlich geworden. Denken Sie mal, welchen Einfluss auch Las Casas gehabt hat zu der damaligen Zeit. Oder
vielleicht, wenn Sie kurz sagen, Las Casas.
Es war ein Dominikanermönch, der in der neuen Welt zunächst einmal auf der Seite der Ausbeuter oder der Kolonisatoren gestanden ist und der dann später umgewechselt die Fronten gewechselt hat und der also dann sehr intensiv also um Gerechtigkeit für die Indios gekämpft hat und der also auch sozusagen die ersten Schutzgesetze inspiriert hat, die ersten sozialpolitischen, wenn Sie so wollen, Verpflichtungen des Staates zugunsten der elementaren Rechte der Indios zu kämpfen. Das kommt, geht auf diese Initiativen zurück, die in der spanischen Spätscholastik, also Franz von Vitoria spielte hier auch eine große Rolle bei der Entwicklung des Völkerrechts und der Menschenrechte. Las Casas war sozusagen der große, könnte man sagen, ja, der große Entdecker oder Würdiger der Menschenrechte gewesen.
Ja, was war das Motiv für Las Casas, sich da in diesem Bereich zu engagieren? War es die Urgemeinde, von der es heißt, sie war ein Herz und eine Seele?
Ja, das gehörte sicher auch dazu, aber bei ihm war es ganz elementar, die Vorstellung der Würde aller Menschen und die menschliche Würde der Heiden, das war ja damals überhaupt ein sehr strittiger Punkt. Man hat doch darüber diskutiert, ob die Indianer überhaupt Menschen seien.
Ja, wie kam es dazu, dass die Indianer auch als Menschen anerkannt wurden?
Ja, nun, also, dass das keine Tiere waren oder so, das hat sich eigentlich herumgesprochen. Aber in dieser alten Vorstellung, es gäbe Übermenschen und Untermenschen vielleicht, nicht so eine so gestufte Art des Menschseins, das haben die Missionare vor allem konterkariert. Und sie haben also ganz fest darauf vertraut, dass es sich hier um genauso jetzt also um Menschen handelt wie etwa die Europäer, die vielleicht eine andere Kultur haben konnten, aber keine anderen Rechte und keine Menschenwürde in einem anderen Sinne. Also hier haben diese Vorstellungen der Schöpfungstheologie, glaube ich, eine große Rolle gespielt. Und darüber hinaus aber auch das Bemühen, man wollte ja nun diese Menschen zu Christus führen. Und dass hier die Frage der Glaubwürdigkeit eine große Rolle gespielt hat. Man kann doch nicht auf der einen Seite die Leute behandeln wie Tiere und dann auf der anderen Seite ihnen das Evangelium predigen. Ja. Also dieses Evangelium der Befreiung, der Erlösung, setzt doch voraus, dass man diese Menschen auch in ihrer Freiheit ernst nimmt und sie auch aus bestimmten elenden Situationen befreit.
Ja. Ah ja, und wie ist das jetzt aber gesehen, jetzt nochmal, um auf die Urgemeinde zurückzukommen? Ja. War das nicht das Bemühen der damaligen Christen, dass man letztlich auch mit allen Völkern sich einfach versteht oder ein Herz und eine Seele ist? Ja. Oder wie wurde das damals verstanden oder auch umgesetzt?
Das ist eine recht verwickelte Frage, ob das sozusagen ein Modell gewesen ist für die Kirche schlechthin oder ob das nur eben ein Beispiel ist, wie man eine Gemeinde organisieren kann. Ja. Nun, es sind nicht alle Gemeinden nach diesem Muster gestrickt worden. Und diese etwas radikale Art, sich also von allem Hab und Gut zu trennen und dann in einer Gütergemeinschaft zu leben, wie es hieß. Und sie hatten alles gemeinsam, heißt es in der Apostelgeschichte.
Weil das klingt ja erstmal sehr kommunistisch, sage ich jetzt einmal.
Genau, und die Kirche hat dieses angebliche Modell eben nicht übertragen auf die Gesamtgesellschaft. Sowas kann in kleinen, überschaubaren Gemeinschaften, wie etwa auch in den Orden, bei Franziskanern oder bei Dominikanern, sehr gut funktionieren. Das setzt aber doch voraus, dass wir es mit Menschen zu tun haben, die eine gleiche religiöse Motivation haben, die also auch dieselben religiösen Ziele verfolgen, die darüber hinaus auch in einer kleinen, überschaubaren Gemeinschaft zusammen sind und die viertens aufgrund ihrer freiwilligen Entscheidung dabei sind. Ja. Und diese Voraussetzungen treffen für die große Gesellschaft gar nicht zu. Ja. Die treffen nur sozusagen für eine Ordensgemeinschaft oder für eine religiöse Kirchengemeinde zu. Und der Fehler wäre logisch gewesen, hätte man dieses Modell der Gütergemeinschaft, also Kommunismus sozusagen, auf eine gesamte Volkswirtschaft übertragen. Sie wissen ja, was dabei herausgekommen ist. Die Geschichte hat uns ja sehr deutlich gezeigt, dass diese Versuche, aus der ganzen Welt ein einziges Kloster zu machen, zu einer fürchterlichen Tyrannei führen kann.
Ja, eine persönliche Frage. Sie sind Dominikanermönch. Ja. Wie empfinden Sie das, sage ich jetzt in Anführungsstrichen, das Leben in einer sogenannten Urgemeinde oder in einem Kloster?
Also, ich habe mir das ja selber ausgewählt. Ich leide nicht darunter, wie Sie mir vielleicht ansehen können. Es ist nicht unbedingt erstrebenswert, sehr viel Eigentum zu besitzen, manchmal darüber zu verfügen oder mitzureden, ist nicht schlecht. Aber es befreit einen auch, wenn man ein relativ sorgloses, befreites Leben führen kann davon und dann der Gemeinschaft es überlässt. Aber wie gesagt, das setzt voraus Freiwilligkeit. Ne? Ja. Und man kann daraus kein System machen, das für die ganze Volkswirtschaft gilt. Überdies ist es ja nicht so, man versucht im Orden, also diese Gütergemeinschaft zu leben. Aber es ist ja nicht so, dass wir nun in Armut, in einem, sagen wir mal, wir versuchen bescheiden zu leben. Aber die völlige Armut, wie man sie im Mittelalter gehabt hat, die ist natürlich in unserer modernen Welt kaum mehr zu repräsentieren. Das klingt mir ein wenig zu apologetisch, wenngleich ich umgekehrt auch der Auffassung bin, die Kritik von Marx ist völlig daneben. Ausgerechnet die Marxisten sollten sehr vorsichtig sein, denn sie haben ja nicht die Probleme gelöst, sondern sie stellen einen Teil des Problems dar. Und sie haben einen gewaltigen Trümmerhaufen hinterlassen bei ihrem Versuch, die Welt zu verändern oder wie so eine Art Himmel auf Erden zu errichten, haben sie die Hölle hervorgebracht. Nein, man muss aufpassen, erstmal unterscheiden. Im Mittelalter war die Kirche die eigentliche Institution, die sich mit einer sozialen Frage, die damals herrschte, nämlich die Armut, einigermaßen in den Griff zu bekommen. Da hat die Kirche versucht, auf karitativem Wege den klassischen Armen zu helfen. Das waren die Opfer von Hungersnöten, das waren kranke Leute, Witwen und Waisen und also das, was auch heute die Caritas heute noch tut.
Gibt es da prominente Vertreter, die sich speziell dieser Frage angenommen haben, auch vielleicht schon einen Sprung zu machen im 19. Jahrhundert?
Ja, in der Tat, also im Mittelalter wissen Sie, was da an Orden vor allem auch in diesem Sinne karitativ tätig war. Ich meine, seit den Ursprüngen des Christentums gehörte die Caritas immer zu den Zeugnissen des Glaubens. Und es gab eigene Diakone, die dieses Amt verwalteten. Ja? Und also im Mittelalter gab es eine Reihe von Ordensgemeinschaften, aber auch die Kirche insgesamt hat hier doch sehr viel oder war eigentlich die einzige Institution, die systematisch hier zugunsten der Armen gewirkt hat, freilich in einem sehr engen Bereich. Und das änderte sich im Lauf der Neuzeit vor allem durch die Industriegesellschaft. Ja. Hier entstand plötzlich eine ganz neue Klasse von Entrechteten. Es waren nicht nur Einzelfälle oder Opfer von periodischen Hungersnöten, sondern es war eine ganze Klasse, also es war eine riesige Masse innerhalb der Gesellschaft plötzlich arm oder elend oder man könnte sagen entrechtet. Und da konnte man mit den Mitteln der Caritas gar nicht mehr weiterkommen. Und da musste man sich wirklich mal etwas Neues einfallen lassen.
Das heißt, die Kirche war vor ganz neue Fragen gestellt. Ja. Gibt es Vertreter der Kirche, die sich zu diesen Fragen geäußert haben?
Ja, eine ganze Reihe. Am Anfang des 19. Jahrhunderts waren es vor allem die katholischen Intellektuellen, Franz von Baader, Josef Görres und so weiter, die mehr aus dem romantischen Geist des Mittelalters versuchten, die moderne Zeit so in die gute alte Zeit zurückzuverwandeln.
So eine Art eine Renaissance des Mittelalters.
Man wollte eigentlich also in der Romantik, die Rückbesinnung, wie war es denn früher gewesen, diese Ständegesellschaft, da hatte doch alles seine Ordnung gehabt und man trauerte etwas diesen alten Zeiten nach. Das konnte man vielleicht ganz gut verstehen, vor allem weil die Entwurzelung so vieler Menschen, die da herumvagabundierten und die überhaupt keinen Status mehr hatten, doch eine gewaltige soziale Frage darstellte. Nur, man hat dann doch die Erkenntnis gemacht, dass also diese neue Form des Wirtschaftens, die wir dann Kapitalismus nennen, doch auch gewaltige Vorzüge hatte. Und dass viele Probleme tatsächlich auch durch Industrialisierung, durch technische Fortschritte, durch Innovationen und so weiter bewältigt werden konnte. Und dann hat man gesagt, also jetzt wollen wir nicht das Kind mit dem Bade ausschütten, wir wollen nicht diese produktive Wirtschaftsform beseitigen, sondern wir wollen sie reformieren, wir wollen sie sozial kultivieren. Und daraus ist dann auch im Lauf der Zeit etwas entstanden, was wir dann in Deutschland soziale Marktwirtschaft zu nennen gewohnt sind, was ja mit einem reinen Kapitalismus überhaupt nichts zu tun hat oder nur sehr wenig.
Ja, das ist richtig. Und die von Leo dem 13. herausgegebene Schrift Rerum Novarum stützte sich vor allem auf diese Reformbewegung, die sich aber wiederum zurückwendet ins Mittelalter?
Ja.
Oder hat sie einen anderen Ansatz?
Sie ist also eher doch auf den Kurs von Bischof Ketteler eingeschwenkt.
Vielleicht, wenn Sie kurz uns sagen, wer Bischof von Ketteler war.
Bischof Emanuel Freier von Ketteler war wohl also der bedeutendste soziale Bischof in Deutschland des 19. Jahrhunderts.
In welcher Stadt war er Bischof?
Er war Bischof von Mainz und er hat durch bedeutende Predigten, Publikationen und auch praktische Geschichten eine ungeheure Wirkung gehabt. Jedenfalls auch eine Spätwirkung bis in den Bereich der päpstlichen Enzykliken hinein, sodass also Leo der 13. Ihn als seinen großen Vorgänger bezeichnet hat. Ja. Das heißt also, bevor die Enzyklika des Papstes 1891 erschien, da war ja im Grunde genommen das Problem in Deutschland schon weitgehend gelöst. Also Bismarck hatte schon seine großen Reformen eingeleitet. Es gab schon Gewerkschaften, ja? Also kurzum, die Sozialpolitik hatte schon die ersten Wirkungen gezeigt. Und damals war Deutschland sozusagen die Avantgarde, was, also dessen, was dann in Europa allgemein sich durchgesetzt hat. Nur Bismarck hat diese Reformen ja aus einem ganz anderen Grunde gemacht, nicht um den Katholiken einen Gefallen zu tun, sondern um also die damals schon gefährlich anwachsende Macht der Sozialisten zu neutralisieren. Ja. Hingegen die katholischen Reformer, da war also, das ja, waren nicht nur Einzelkämpfer wie Ketteler oder Kolping, sondern diese Personen hatten eine gewaltige Bewegung in Gang gesetzt, eine soziale Bewegung, die also ihresgleichen sucht und die auch politisch große Wirkungen gemacht haben. Es war eine Bewegung von Laien, nicht von Klerikern. Ja. Und die haben dann auch parteipolitisch über die Zentrumspartei also einen gewaltigen Einfluss auf die Reformpolitik gehabt.
Das heißt, Karl Marx wurde von dieser Bewegung angesteckt und hat dadurch erst die soziale Frage als solche aufgegriffen und die Arbeiter zur Revolution aufgerufen.
Nein, Karl Marx, den muss man parallel dazu sehen, nur auf einer ganz anderen Schiene. Er war ja ein erbitterter Kirchenhasser, man könnte sagen ein Feind des Christentums. Und er hat immer polemisiert gegen diese Reformer. Er wollte eigentlich ja die große Revolution, nicht? Das ist klar. Und nicht irgendwie die Revolution dadurch aufhalten, dass man den Kapitalismus domestiziert durch Sozialpolitik, sondern nein, die Sozialpolitik ist wirklich eine Erfindung nicht der Marxisten gewesen, sondern das war eine sozusagen, vor allem seit Ketteler, eine Tendenz der katholischen Sozialbewegung, die dann auch politisch reüssierte.
Ja, eine Frage, ist da noch eine Relevanz für unsere heutige Zeit gegeben, von diesen sozialen Fragestellungen, die damals aufgegriffen wurden?
Ja, durchaus, wenngleich natürlich wir heute nicht mehr die Industriegesellschaft darstellen, sondern uns auf dem Wege zu einer postindustriellen Gesellschaft, zu einer Dienstleistungsgesellschaft bewegen. Die Probleme haben sich verändert. Die Technik ist inzwischen schon in der dritten revolutionären Phase. Mhm. Also es wird viel mehr, immer mehr Arbeit einen ganz anderen Charakter, eine andere Form erhalten. Die ganze Organisation der Wirtschaft hat sich komplett verändert. Auch die Rolle des Staates wird heute unter einem anderen Aspekt zu behandeln sein. Wir werden nicht mehr diese kollektivistischen Lösungen haben, wie sie in der Sozialpolitik ja doch noch sehr stark entsprechend auch der Industriegesellschaft, die ja praktisch wie auf einem Kasernenhof organisierbar war. Und auch der Staat, man muss das sehen, gerade in Deutschland, der preußisch dominierte Staat, also wie stark er damals auch vergottet worden ist. Nicht mit Hilfe der Katholiken, die hatten immer eine gewisse Reserve gegenüber diesem Staat und hatten ja auch oft zu kämpfen gehabt, im Kulturkampf etwa mit diesem Staat. Aber es hat sich einen Typus von Sozialpolitik herausgestellt, der leider viel zu wenig die individuellen Belange hier mit einbezogen hat, sodass wir jetzt vor der Reform des sozialen Systems stehen. Es kann so nicht mehr weiter existieren. Ja. Es hat eine Zeit lang ganz gut geklappt, aber wir müssen den Sozialstaat heute auf eine ganz neue Basis stellen.
Und hat sich die katholische Kirche dazu geäußert, wie dies aussehen könnte, zum Beispiel im Zweiten Vatikanischen Konzil?
Da noch nicht, da war es noch nicht sichtbar, wie die Entwicklung so weitergehen sollte. Das Zweite Vatikanum hatte einen gewaltigen Einfluss gehabt, also in der Akzeptanz der irdischen Wirklichkeiten, die in sich schon eine Autonomie besitzen Also eine Absage gegen jeden Fundamentalismus oder Integralismus. Man muss einfach auch mit den Gesetzen der Wirtschaft oder mit den Regelmäßigkeiten, die dort herrschen, versuchen, die Probleme in den Griff zu bekommen und nicht glauben, jetzt sozusagen durch eine reine glaubensnormative Sicht der Dinge, die Dinge selber bewegen oder verändern zu können, sondern hier geht es um einen Dialog auch mit den Wissenschaften. Die Kompetenz der Ethik durch die Kirche etwa vertreten, dann verbunden mit der Sicht der Fachleute, die uns genau die Bedingungsverhältnisse schildern können, die sagen, wie die möglichen, wahrscheinlichen Folgen, Nebenfolgen einer Handlung sind. Ja. Dass nicht nur Leute, die also hier den guten Willen, alles zu bessern, hier zum Zuge kommen, sondern wir können als Ethiker, also die Kirche als sozialethische Größe, nur mit Erfolg operieren, wenn wir das im Dialog mit den weltlichen Wissenschaften, den humanen Sozialwissenschaften
betreiben. Das heißt also, der Papst oder die Kirche bemüht sich immer, im Dialog mit den verschiedenen Wissenschaften zu bleiben.
Ja, und da stellen wir dann auch fest, also wie sehr sich diese Welt auch verwandelt hat und wie sehr wir in Zukunft diesen Wandel auch noch beschleunigen müssen in unserer eigenen Mentalität. Also es gibt viele katholische sozialpolitisch engagierte, bemühte Leute, die aber so mit einem Bein immer noch so etwas so im 19. Jahrhundert stehen und noch nicht ganz begriffen haben, wohin die Entwicklung der Zukunft geht, nicht wahr? Das ist auch sehr schwer, hier in die Zukunft zu blicken. Aber daran wird sich die Problemlösungskompetenz der Kirche messen lassen müssen, dass sie rechtzeitig diese neuen Entwicklungen wahrnimmt, die eben auch auf immer stärkere Individualisierung hindeutet.
Ja. Und, sind da gegenwärtig Bemühungen sichtbar, dass die Kirche sich versucht, mit unserem Informationszeitalter auseinanderzusetzen?
Ja, durchaus. Sie nutzt ja selber diese Möglichkeiten, wie Sie sehen, und hat auch in der Konkretisierung der Soziallehre versucht, einen groß angelegten Dialog zu organisieren. Ja, das wäre ohne die modernen Techniken gar nicht möglich. Und inhaltlich ist dieser Konsultationsprozess, der ja auch zu einem ökumenisch geweiteten gemeinsamen Wort geführt hat, durchaus hier und dort lässt er erkennen, dass man sich sehr klar darüber ist, dass es nicht darum geht, Errungenschaften krampfhaft zu verteidigen, sondern wir müssen, um also der Zukunft und der sich abzeichnenden Probleme rechtzeitig bewusst zu werden, müssen wir die gegenwärtigen sozialen Systeme verändern. Mhm.